Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich wieder einmal Dr. Wolf Lüthier bei mir zu Gast. Wir sprechen über die VBAC, also über vaginale Geburt nach Bauchgeburt. Und ich freue mich sehr, dass Wolf Lüthier hier bei mir zu Gast ist. Er ist ja öfter mal hier bei mir im Podcast zu Gast bei medizinischen Fragen und Themen. Und wenn du selber schon mal einen Kaiserschnitt hattest, eine Bauchgeburt erlebt hattest und dir wünschst, dein nächstes Kind vaginal zu gebären, bin ich davon überzeugt, dass dir diese Podcast-Folge richtig gut tut und dir viel Mut macht für deine nächste Geburt. In diesem Sinne viel Freude mit diesem Interview. Lieber Wolf, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Es gibt so viele tolle Folgen von dir in diesem Podcast. Alle, die gerade zuhören, ihr seid herzlich eingeladen, auch da reinzuschauen, also in die anderen Folgen mit dir, Wolf Lüthier. Und vielleicht magst du dich kurz einmal vorstellen, wer du bist und woher deine Erfahrung stammt.
Ja, hier sitzt ein älterer Herr, unübersehbar. Ich habe vor schon jetzt über 3 Jahren eine Zeit, 40 Jahre Geburtshelfer, Psychotherapeut, Beckenbodenspezialist an im Wesentlichen 3 Kliniken in ganz Deutschland, alle Versorgungsstufen, Erfahrungsspektrum ca. 60.000 Geburten habe ich beendet. Vermisse das so gesehen nicht, aber habe sozusagen den lebenslangen Auftrag für mich generiert, so viel wie möglich noch für die hinreichend gute Geburt in diesem Land zu tun. Ich sage immer, ich fische nicht mehr, aber ich versuche noch anderen das Fischen beizubringen. Das heißt, ich bin auf vielen Bühnen unterwegs, halt viele Vorträge, viele Workshops, arbeite an allen Leitlinien, die es so gibt, mit. Bin auch noch in einer psychosomatischen Fachgesellschaft präsidial tätig, schon ganz lang, mache Gutachten, schreibe Bücher. Komm zu dir, immer wieder gern.
Ich freue mich auch immer wieder.
Ja, und das ist so ein bisschen mein Leben, das sich auch privat so gefühlt hat. Ich habe insgesamt 7 Kinder. Davon sind 4 zu Hause geboren, 3 in der Klinik. Ich war ein junger Vater mit 4 Jungs und jetzt ein älterer Vater mit 3 Mädchen. Also schon eine hochinteressante Mischung.
Absolut.
Ja, ich habe viele Leben schon gelebt und freue mich auf die danach kommen.
Ja, ja. Vielen Dank. Und du hast heute ein spannendes Thema mitgebracht. Ich glaube, die Frauen, die schon mal eine Bauchgeburt, einen Kaiserschnitt hatten und sich wieder ein Kind wünschen und sich das auch vaginal wünschen, hören jetzt hier bestimmt ganz gespannt zu und sind gespannt, was du so mitbringst aus den ganz aktuellen Studien. Also, was sagt die Wissenschaft?
Was sagt die Wissenschaft? Ja, es ist wirklich ein deswegen so wichtiges Thema, weil der Kaiserschnitt ja inzwischen die häufigste Operation am offenen Bauch weltweit ist. Das muss man sich mal vorstellen, mit deutlich steigenden Zahlen. Und wir ja auch wissen, dass der Kaiserschnitt, egal wo er durchgeführt wird, wenn er das erste Mal gemacht wird, nicht so richtig Riesenprobleme in der Regel macht für Mutter und Kind. Aber die Folgeschwangerschaften leiden möglicherweise sehr stark darunter, dass da eben so eine Narbe in der Gebärmutter ist. Das heißt, wir müssen uns mit diesem Thema wirklich intensiv auseinandersetzen und es von allen Seiten beleuchten. Und ich möchte aber gleich mal am Anfang die Hoffnung stellen und ein kurzes Fallbeispiel bringen, das ich vielleicht auch schon mal erzählt habe, weil das so mit mein schönstes Geburtserlebnis war. Eine Frau, die schon 3 Kaiserschnitte hatte und die unbedingt mit ihrer Hochrisiko-Zwillingsschwangerschaft noch einen Versuch bekommen wollte. Und die das am Ende, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, und da bin ich mir mit meinen ganzen Kritikern im Lande immer total einig. Je mehr Risiken wir haben und trotz Risiken anstreben eine physiologische Geburt, desto mehr dürfen wir nur auf Physiologie setzen. Das heißt, nur die wirklich physiologisch verlaufenden Geburten dürfen dann auch sein. Und in dem Moment, wo wir irgendwie eingreifen müssen oder sich Anzeichen ergeben, dass das nicht physiologisch läuft, muss man das beherzt beenden.
Und in dem Fall. Ganz kurze Zwischenfrage.
Ja.
Was heißt physiologisch? Ich weiß es, aber vielleicht einige, die zuhören, noch nicht.
Naja, physiologisch heißt, dass man versucht, irgendwie den Weg, den die Natur vorgegeben hat, ohne dass menschlich eingegriffen wird, einzuhalten. Sprich, eine normale Geburt ganz normal durch die Vagina. Ja, das wäre die physiologische Geburt. Und alles, was eigentlich mit Interventionen verknüpft ist, ist dann schon nicht mehr ganz so physiologisch. Mhm. Ja. Aber hier gerade in dem Fall, ne, wenn ich ganz viele Risiken habe und so eine physiologische Geburt anstrebe, dann muss ich wirklich, es ist hopp oder top. Entweder geht das dann ohne Eingriff und in dem Moment, wo sich eben aus den Risiken vielleicht auch sogenannte Störungen entwickeln, das heißt, ich habe Anzeichen dafür, dass das einen anderen Verlauf nimmt, dann muss man das rechtzeitig dann eben mit anderen Maßnahmen, zum Beispiel Kaiserschnitt, beantworten.
Ja.
Und natürlich braucht man ein Sicherheitsnetz, ne? Und bei der Frau war auch völlig klar, ne, dass sie bestimmte Rahmenbedingungen einhalten muss, dass Expertise verfügbar sein muss, in dem Fall ich da bin, dass man ein OP frei hält für den Fall der Fälle. Und ihr war völlig klar, sie muss mit den eigenen Venen kommen und wir gucken ihr einfach nur zu, wie sie die Zwillinge bekommt. Und das hat sie dann auch wirklich total alleine. Ich habe nur einmal kurz nachdem das erste Kind geboren war, geguckt, ob der zweite sich da gut in den Gebärkanal einstellt. Und dann kamen da 2x3 Kilo Kinder zur Welt, eine total glückliche Familie und stillen geklappt und ich habe die am nächsten Tag besucht, das Foto habe ich noch, wo die dann mit einer Löffelchenstellung liegen, die Eltern in einem Bett und die Zwillinge im anderen, also wunderbar. Und ich habe dann im Nachgang rausgekriegt und das hat mich dazu verleitet, auch nochmal dran zu erinnern, dass die Geburt ja ein sexueller Akt ist, ja, durch und durch. Und in meiner Klinik haben wir immer nach Sexualität bei den Frauen gefragt. Ja, und wir wussten, dass dort, wo freimütig darüber gesprochen werden konnten und die Frauen sagen, das ist bei mir kein Thema, ist alles gut, ich bin da zufrieden und da ist keine Gewalt im Spiel, das ist einvernehmlich, da habe ich Lust drauf, das ist etwas, was mich erfüllt, das signalisiert mir auch ein Stück weit, dass mein Körper funktioniert, das zeigt mir, dass ich hingabefähig bin und was weiß ich. Und diese Frau, die hatte, weiß nicht zu welchem Zeitpunkt, aber hat ihre berufliche Karriere nochmal abgewandelt und hat sich beruflich sehr mit Sexualität beschäftigt. Ja. Und da vielleicht auch den Schlüssel gefunden, da nochmal sich so ganz einlassen zu können dann bei dieser letzten Geburt.
Ja. Ja.
Also es gibt's und es ist möglich. Und ich mache noch einen Hoffnungsschimmer, einen großen Hoffnungsschimmer. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass auch Frauen mit vielen Kaiserschnitten ohne eine massive Erhöhung von Risiken ganz physiologisch ihr Kind bekommen können. Mhm. Das ist das, was ich jetzt so ein bisschen mal erläutern möchte.
Mhm.
Ich versuche es aber erstmal ganz einfach exemplarisch darzustellen, worum es da geht. Also, wir haben so einen 10 Zentimeter, gut 10, 12 Zentimeter Schnitt in der Gebärmutter.
Mhm.
Das wird alles super vernäht und selbst unterstellt, es heilt alles gut. Es ist einfach eine Narbe.
Mhm.
Ja, das ist eine Narbe. Und wir wissen, dass halt eine Narbe nicht so gut funktioniert, nicht so gut reagiert, nicht so dehnungsfähig ist. Sehr häufig dazu führt, dass an der Stelle halt auch nicht mehr viel Muskulatur ist, die die Gebärmutter ja ausmacht. Und dass das ein anfälliger Bereich ist. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
Mhm.
Ja, ein Uterus lebt eigentlich, ist ein Hohlorgan, ja, das von Intaktheit eigentlich lebt und Intaktheit braucht, um gut zu funktionieren. Das heißt, ich habe da eh schon eine kleine Einschränkung.
Mhm.
Gott sei Dank wissen wir heute, wo wir diesen Schnitt hinmachen, weil da die Einschränkungen am kleinsten sind.
Mhm.
Ja, ist was ganz was anderes, wenn der Uterus nicht unten ganz tief quer aufgeschnitten wurde oder aufgedehnt wurde, sondern ein sogenannter Längsschnitt gemacht wurde. Ja, da gibt es viel mehr Probleme. Mhm. Ja.
Ja.
So, aber man unterstellt es heilt gut, es ist trotzdem eine Narbe da. Und ich glaube, das ist sehr gut, wenn ich in Schulen gehe, dann erkläre ich den Kindern immer das Funktionieren des Uterus, also der Gebärmutter und der Geburt anhand eines Luftballons. Mhm. Ja, und ich blase diesen Luftballon auf und dann sehe ich, das ist so, wächst die Gebärmutter. Da ist jetzt nicht Luft drin, sondern ein Baby mit Plazenta und Fruchtwasser. Und wenn du dann unten das ein bisschen aufmachst, kommt in dem Fall Luft raus, die braucht nicht so viel Platz, und im anderen Fall ein Baby. Man kann sich jetzt gut vorstellen, wenn ein Luftballon, und wenn man einen Luftballon öfter mal aufbläst und entleert, kriegt er irgendwann so dünne Stellen. Mhm. Das kann sogar manchmal dazu führen, dass diese dünnen Stellen richtig sichtbar sind. Die machen so eine Ausdehnung. Mhm. Da weiß man natürlich, da könnte dieser Luftballon vielleicht im wahrsten Sinne des platzen. Mhm. Ja. Was man auch beobachten kann, ich habe das nie gemacht, aber ich bin hundertprozentig sicher, wenn man in Zeitlupe mal filmen würde, wie sich ein Luftballon entleert, der intakt komplett, einmal aufgeblasen, lasse ich die Luft raus. Und ich nehme einen Luftballon, der so einen kleinen Schaden hat. Mhm. Ich glaube, dass der Luftballon, der keinen Schaden hat, sich viel geordneter entleert und viel schneller und problemloser als der so einen kleinen Schaden hat. Mhm. Ja? Und das, glaube ich, ist das, was wir brauchen, um das zu verstehen, was mit so einer Gebärmutter bei einer nächsten Schwangerschaft und dann möglicherweise bei einer Geburt passiert. Mhm. So, und jede Frau, die im Zustand nach Kaiserschnitt eine physiologische, sprich vaginale Geburt anstrebt, wird aufgeklärt. Und ganz im Zentrum dieser Aufklärung steht dieses Risiko, dass der Ballon platzt. Mhm. Ja, das steht ganz im Zentrum. Und da glaubt man, Zahlen zu haben. Da glaubt man auch, eine Idee zu haben, was man darunter versteht. Und wenn man aber jetzt die ganze Literatur, und ich habe das sehr akribisch gemacht, mal genau nachguckt, weiß eigentlich jeder, was das ist. So eine sogenannte Uterusruptur, stelle ich fest, nein. Nein. Das Problem ist, es werden Äpfel mit Birnen verglichen. Mhm. So, was sind die Äpfel? Was ist das echt Gefährliche? Das ist wirklich, dass dieser Uterus wie dieser Luftballon einfach platzt. Ja? Und eine große Lücke entsteht. Ja? Und dann Fruchtwasser aus der Gebärmutter rausläuft, Reizzustände macht in der Bauchhöhle und im schlimmsten Fall eben auch noch das Kind da irgendwie durch diese Lücke austritt. Mhm. Und was dann passiert, und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Wesen dieses gefährlichen, gefürchteten gefährlichen Zustandes, ist, dass sich dabei eben auch der Mutterkuchen ablösen kann. Und das ist der einzig echte Notfall, den wir haben.
Das ist so spannend, dass du das gerade sagst, weil ich ja medizinische Laien bin, obwohl ich mich natürlich viel generell damit auseinandergesetzt habe, aber Laien bin. Und ich hätte gedacht, oh Gott, die Gebärmutter platzt, dann verblute ich innerlich. Das ist die Gefahr. Ja. Deswegen finde ich das total spannend, dass du sagst, da ist dann die Gefahr von dem Fruchtwasser oder das Kind und so. Also man hat auch manchmal andere Ideen vielleicht von Gefahr.
Ja, genau. Also wir haben ja unterschiedliche Ebenen. Ne? Jetzt haben wir nur mal das Kind betrachtet. Ja. Und das, was sich an dem Mutterkuchen tut. Rein theoretisch kann das natürlich auch mal so blöd einreißen, dass dabei größere Gefäße der Mutter an der Gebärmutter betroffen sind und es zum relativ hohen Blutverlust kommt. Das ist theoretisch möglich. Ist aber eher ungewöhnlich, ja, weil es reißt dort, wo die Schwachstelle ist, also dort, wo der Uterus eh schon mal eröffnet wurde. Und dort ist ja, weil Narbe, das ist wieder der Vorteil, eher weniger Gefäße.
Ja?
Das heißt, der Blutverlust für die Mutter entsteht und eher dadurch, dass sich der Mutterkuchen ablöst. Mhm. Ja, das ist die Gefahr für Mutter und Kind. Mhm. Und natürlich gibt's, ich will das überhaupt nicht runterspielen, ne? Also so ein Ereignis wünscht sich kein Mensch. Mhm. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das so ein wirklich dramatisches Ereignis, wo es wirklich um Leben und Tod für Mutter und Kind geht, habe ich in den 40 Jahren 60.000 Geburten vielleicht zweimal erlebt, nicht öfter. Mhm. Ja? Mhm. So, jetzt fragt man sich, okay, wenn das so selten ist, warum steht denn dann in den Aufklärungen überall, die Wahrscheinlichkeit ist so ungefähr 1% nach einem Kaiserschnitt und so 2% nach mehreren Kaiserschnitten. Mhm. Und wenn man sich dann die Daten dazu anguckt, dann stellt man fest, Moment mal, das, was da alles als Uterusruptur definiert wird, ist gar keine, sondern es ist was ganz anderes. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Die Frau hat Wehen. Ja? Und es kann natürlich sein, dass die Wehen dazu führen, dass diese Narbe und die oben und unten befindliche Muskulatur ausgedünnt wird durch die Venentätigkeit und durch den Kopf und durch das Tiefertreten des Kopfes und viele Mechanismen. Und dann kann ja sein, durchaus, das gibt es auch gar nicht so selten, das kann auch manchmal schon in der Schwangerschaft anfangen, beobachten wir dort vor allem, wo eine Kaiserschnittnarbe nicht so gut verheilt ist, dass dann im Grunde die Narbe auseinanderweicht. Mhm. Ja? Das nennen wir aber nicht eine Ruptur, sondern das ist eine Narbendeheszenz, ein Auseinanderweichen der Narbe. Mhm. Das ist eine ganz, ganz andere Sache. Das ist was ganz anderes.
Was genau bedeutet das, die Narbe
also leicht auseinanderweichen? Ich stell dir das mal so dar, damit dann kann es jeder verstehen. Ich mache einen Kaiserschnitt bei einer Frau, die schon mal einen Kaiserschnitt hatte. Sie hat einen langen Geburtsverlauf, ist es nicht weitergegangen, ja. Und dann mache ich den Kaiserschnitt. Dann kann mir passieren, das ist mir durchaus öfter mal passiert, dass ich dann die alle ganzen Schichten sozusagen geöffnet habe und dann bin ich am Uterus und dann stelle ich fest, da ist überhaupt gar kein Uterusmuskulatur mehr, sondern ist ein Riesenballon, nämlich die Fruchtblase, die sich da durch die Narbe durchdringt und ich sehe im Grunde quasi schon dahinter das Fruchtwasser und das Baby schwimmen, wie wenn ich so durch so ein Glas durchgucke im Meer, ja, und stell fest, okay, da ist die Narbe so 2, 3, 4, 5 Zentimeter auseinandergewichen.
Aber das ist dann nicht gerissen, sozusagen.
Das ist nicht gerissen, ja. Da steht die Fruchtblase noch.
Ja, ja? Verstehe. Das heißt, ein Reißen wäre es erst, wenn die Fruchtblase reißen würde.
Wenn das komplett alles aufgeht und dabei aber auch noch es austreten kann in dem Sinne, dass es in die Bauchhöhle Fruchtwasser, kindliche Teile verschleppt werden, ja, dann spricht man von einer Ruptur.
Verstehe.
Solange da noch eine Fruchtblase steht, ist es eine Deheszenz. Mhm. Manches nennt es dann, was man auch nicht so nennen darf, eine gedeckte Ruptur. Mhm. Weil das ist ja gar nicht gedeckt. Das ist ja, es ist erstens keine Ruptur und gedeckt ist da gar nichts, sondern das ist so wie bei dem vorher beschriebenen Luftballon, wo du dann diese Schwachstelle sich besonders vorwölbt, besonders dünn ist. Ja, kann jeder mal ausprobieren. Mhm. So sieht es dann da aus. Mhm. Das Problem ist, wenn egal wo auf der Welt jemand sowas findet, oder auch nur ein Kaiserschnitt macht und dann findet man so eine 2 Zentimeter große kleine Öffnung. Mhm. Ja, das wird überall auf der Welt als eine Uterusruptur definiert.
Okay.
Obwohl man das gar nicht so definieren dürfte.
Verstehe.
Weil es zwei völlig unterschiedliche Stiefel sind. Mhm. Ja. Mhm. Natürlich kann eine ausgedünnte Narbe, eine Deheszenz, was auch immer, kann natürlich logischerweise irgendwann mal in einer Ruptur enden. Mhm. Völlig klar. Ja? Mhm. Deswegen muss man die Symptome ernst nehmen, die man bemerkt, wenn man Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt begleitet.
Was sind das zum Beispiel für Symptome?
Ja, und diese Symptome, die eine Deheszenz begleiten, sind die Symptome, die ein Uterus irgendwie zeigt, der nicht das machen kann, was er machen möchte. Mhm. Ja?
Ich freue mich total, dass die Wirksamkeit meiner Methode inzwischen von einer Studie am Universitätsklinikum Jena nachgewiesen wurde. Wenn du wissen möchtest, wie du deine Schwangerschaft und dein Geburtserlebnis signifikant positiv beeinflussen kannst, melde dich gern auf meiner Website für den kostenlosen und komplett unverbindlichen Schnupperzugang an. Den Link findest du in den Shownotes. Zurück zur Folge.
Und ist doch völlig klar, je weiter diese Öffnung da ist, desto weniger kann dieser Uterus funktionieren. Mhm. Ja, die Wehen gehen wie Wellen über die ganze Muskulatur und machen eine Öffnung und dann ein Hinausschieben. Und es geht nur, wenn das überall intakt ist. Mhm. Ja, es ist, auch wenn die Narbe noch so toll ist, es ist immer ein bisschen gestört, der Ablauf, zwangsläufig bei einem Kaiserschnitt, im Zustand nach Kaiserschnitt. Mhm. So, das muss man einmal verstanden haben. Und dann ist ja klar, wenn der Uterus keine Einheit mehr bildet, dann kann es ja auch sein, dass die Wehenmuster ganz anders werden, dass es die Rhythmik verliert, ja, dass sich eine sogenannte Wehendystokie entwickelt, also ein unregelmäßiges Wehenmuster. Mhm. Ein unregelmäßiges Wehenmuster führt dazu, dass logischerweise die Gebärmutter nicht das machen kann, was sie machen soll. Vielleicht kriegt sie noch den Muttermund irgendwie auf, aber das Kind rausschieben klappt dann einfach nicht mehr. Ja? Und dann in Kombi diese Deeszenz mit dem schlechten Wehenmuster, ja, führt dazu, dass die Herztöne sich verändern. Das früheste Zeichen für in Anführungsstrichen eine drohende Ruptur ist das auffällige Herztonmuster, auffällige CTG.
Ja.
Aber aus meiner Sicht vor allem wegen dieser Veränderung des Wehenmusters.
Okay, also dass man das zusammennimmt.
Ja, das veränderte Wehenmuster macht natürlich auch Stress beim Kind und bei der Plazenta und sonst wo. Ja. Ja, völlig klar. Und das macht dann dieses Frühwarnzeichen auffälliges CTG. Ja, jetzt würde ich natürlich immer sagen, wenn ich Auffälligkeiten habe, gemäß dem Spruch, ne, je mehr Risiko, desto mehr muss ich auf Physiologie setzen. Wenn ich keine Physiologie mehr habe, muss ich natürlich dann trotzdem einen Kaiserschnitt machen, den ich im Übrigen auch ganz, wie oft werden dann diese Geburten betreut und dann ist der Muttermund offen und dann geht einfach nichts weiter, weil nichts weitergehen kann aufgrund dieser Deeszenz. Dann mache ich irgendwann mal meinen Kaiserschnitt, stelle jetzt fest, warum das alles nicht funktioniert hat. Ja, und dann wird das Kind geboren, dann kann man die Gebärmutter wieder ganz normal vernähen und wenn man Glück hat, gibt es dann nicht noch mal irgendwie eine Deeszenz. Ist alles möglich. Muss überhaupt nicht sein, dass sich sowas wiederholt. Aber ich darf das eben nicht als eine Ruptur verschlüsseln.
Verstehe.
Und die spannendste Arbeit, die ich gefunden habe, stammt aus Japan. In Japan ist es überhaupt nicht üblich, dass Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt auf vaginalem Wege ihre Geburt zelebrieren. Das machen ein paar völlig ausgeflippte dort. Ja. Es ist aber gelungen, für eine große Studie in vielen Zentren genügend Frauen zu finden, die trotzdem im Zustand nach Kaiserschnitt versucht haben, ihr Kind ganz normal zur Welt zu bringen. Und dann hat man geguckt, wie oft kommt da eine Ruptur bei denen vor. Ja. Und hat es verglichen mit einer viel größeren Gruppe von Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt bekommen haben und hat geguckt, wie hoch da die Rupturrate ist. Da würde ich jetzt erstmal sagen, Moment mal, es kann doch nicht sein, dass bei einem geplanten Kaiserschnitt eine Ruptur passiert.
Stimmt. Ja? Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Und dann hat man natürlich in Japan festgestellt, dass logischerweise, weil es ja auch die größere Gruppe war, die Anzahl an Uterusrupturen in der Gruppe der Frauen, die einen Kaiserschnitt geplant bekommen haben, höher war als in der anderen Gruppe.
Okay.
Weil man dort eben auch nicht weiß, was die Äpfel und was die Birnen sind und das heißt, alles in den Topf geworfen hat. Und diese Fälle, die man da gefunden hat, das können alles nur Deeszenzen gewesen sein.
Ja, genau.
Das können keine Rupturen gewesen sein.
Klar.
Ja? Ja. Und bei den anderen weiß man nicht, was da Ruptur und was da vielleicht auch noch beim Kaiserschnitt aus dem Geburtsverlauf heraus festgestellte Deeszenzen waren. Man weiß es nicht genau. Und diese Zahlen werden aber verwendet. Die werden zugrunde gelegt. Obwohl wirklich niemand weiß, was Fakt ist. Wahrscheinlich ist es so, dass es nicht 1% ist des Rupturrisikos, sondern nur 1 Promille. Ja?
Ja.
So, jetzt kommt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ich muss ganz kurz einhaken. Das heißt also, die Frauen sind hochschwanger gewesen, haben einen Kaiserschnitt bekommen und einen geplanten. Das heißt, Vortermin, das heißt, sie hatten noch keine Wellen,
Wehe gehabt, nichts.
Gar nichts. Gar nicht. Und hatten trotzdem
eine
Deeszenz. Ja, genau.
Eine Ruptur.
Das heißt, sie hatten das wahrscheinlich schon Wochen.
Ja, die hatten das schon Wochen gehabt.
Genau,
ja,
ohne irgendwelche Probleme.
Genau.
Okay, nur dass ich das nochmal kurz.
So, und jetzt, wenn wir uns noch einmal vorstellen, wann kann es denn so zu einer gefährlichen Ruptur kommen? Was müssen denn die Voraussetzungen sein? Die Voraussetzungen müssen sein, dass diese Narbe irgendwie, wenn die einreißt, dass die dann einen Zugang hat zur Bauchhöhle. Ja? Weil nur dann läuft das ganze Fruchtwasser ab. Nur dann können da kindliche Teile austreten, ja, und nur dann wird im Grunde eine Kaskade losgetreten, ja, der Körper denkt, hier hat irgendwie Geburt stattgefunden, ja, und dann kommt es vielleicht noch, weil dieser Riss so akut dann passiert ist, ne, dazu, dass durch Scherkräfte, was auch immer, sich der Mutterkuchen ablöst.
Mhm.
So. Wenn aber der Zugang zu der Bauchhöhle gar nicht gewährleistet ist, weil da Verwachsungen drüber sind,
mhm.
die man ja regelmäßig sieht im Zustand nach Kaiserschnitt.
Mhm.
Und je mehr Kaiserschnitte, desto mehr Verwachsungen, desto seltener müsste eigentlich so eine schlimme Uterusruptur passieren.
Okay.
Mhm. Ja? Was wahrscheinlich auch der Fall ist.
Mhm.
Ja? Aber was ist das Problem? Wenn überhaupt eine Frau in Deutschland eine Chance kriegt, im Zustand nach mehr wie einem Kaiserschnitt eine physiologische Geburt zu probieren, dann stellt man ja bei denen sehr häufig fest, dass die dann eben doch nicht, ne, das hinbekommen mit der vaginalen Geburt. Dann kriegen sie einen Kaiserschnitt. Dann wird da die Deeszenz festgestellt, die da häufiger vorkommt, logischerweise, wird aber als Ruptur verschlüsselt. Und plötzlich sieht man, aha, Rupturrate steigt mit der Anzahl der Kaiserschnitte.
Verstehe.
Dabei haben die nur, logischerweise, kann man sich ja auch vorstellen, mehr Deeszenzen. Je öfter Kaiserschnitt, desto öfter werden wir Deeszenzen sehen. Das ist nur logisch. Die Deeszenz ist aber in dem Fall, weil da meistens auch noch Verwachsungen drüber sind, gar nicht so das Problem. Die werden alle irgendwann einen Geburtsstillstand haben.
Mhm.
Da geht der Muttermund vielleicht nicht auf. Die werden vielleicht auch auffällig im Erkrankungen im CTG haben, weil diese Deeszenz da ist. Und dann kriegen sie alle ihren Kaiserschnitt. Die haben aber wahrscheinlich in Bezug auf das gefürchtete Rupturrisiko, haben sie ein kleineres Risiko möglicherweise, die Frauen, die nur einen Kaiserschnitt haben. Das ist alles Spekulation.
Ja.
Wir wissen nichts, weil es gibt keine ordentliche, weltweit keine ordentliche Forschung dazu.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das ist verrückt.
So, und ich würde, um's kurz zu mal auf den Punkt zu bringen, ist möglicherweise das Deeszenzrisiko und heute verschlüsselte Rupturrisiko in der Abhängigkeit von der Menge der Kaiserschnitte größer. Und möglicherweise wird das gefürchtete Rupturrisiko sogar kleiner. Aber das ist jetzt alles Erfahrungsspekulation und Verarbeitung dessen, was ich so in letzter Zeit mir angelesen habe. Muss man vorsichtig mit umgehen. Aber, und da geben mir auch viele recht, die Zahl, mit denen wir arbeiten und die wir uns auch für Leitlinienmomente noch verwenden, dürften wir eigentlich so nicht verwenden. Wir dürften auch nicht solche Aussagen machen auf Basis dieser völlig falschen Grundannahme. Und wenn man sich dann noch, und ich mache ja ganz viel Geburtscoaching und dann lasse ich mir auch OP-Berichte schicken, und wenn ich dann gerade bei Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt dann lese, oder Zustand nach einem Kaiserschnitt, dann wieder Kaiserschnitt, und dann wird beschrieben, dass die eben so einen 1-2 Zentimeter kleinen Defekt hatten, und dann steht im OP-Bericht Uterusruptur drin oder es steht was von gedeckter Uterusruptur, und ich weiß, da werden Deeszenzen als Rupturen verschlüsselt. Denke ich mir, das geht so nicht, aber so läuft's halt, und deswegen, da kommen die falschen Zahlen her. Was außer Frage ist, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns natürlich Gedanken machen, wie können wir denn dafür sorgen, dass die Narben möglichst tragfähig werden, ja, dass möglichst überhaupt keine Deeszenzen entstehen. Darum geht's ja.
Ja.
Und da diskutieren wir gerade intensivst und sehr heterogen, wie wir denn mit den sogenannten Nischen umgehen. Also im Zustand nach Kaiserschnitt kann es mal sein, wenn das nicht sehr gut abheilt, dass eine sogenannte Nische entsteht. Das nennt man auch fachdeutsch Isthmozele. Das kann man im Ultraschall ganz gut sehen. Und manchmal haben die Frauen auch Symptome. Man kann sich gut vorstellen, wenn da so ein Loch quasi drin ist, ne, und so ein kleiner Graben, ja, wenn sich da Menstruationsblut und so sammelt, kann es da Entzündungen geben und entsprechende Beschwerdebilder. Und dem geht man heute nach. Und wenn das sehr augsgeprägt ist und symptomatisch, gerade auch wenn Frauen dann keine Kinder, das kann auch ein Grund für Kinderlosigkeit sein übrigens, in Kinderwunschsprechstunden fällt es öfter auf, dann kann man heute mit Schlüssellochchirurgie diese Nische ganz gut wieder verschließen und versorgen. Dann,
Schlüssellochchirurgie bedeutet wahrscheinlich durch den Bauchnabel auch,
durch
oder?
Den Bauchnabel mit kleinen Instrumenten,
ja,
ne? Ganz toll, da guckt man von unten quasi mit einer Lampe rein, dann kann man sehen, wo dieser Defekt ist und kann das dann sehr schön nähen.
Ja.
Und das ist sicher toll, dass es erstens man darüber nachdenkt und dass es eine Behandlungsmöglichkeit gibt. Und jetzt kommt natürlich, und da sind wir uns noch nicht so einig, ist unsere Kaiserschnitttechnik die richtige, unsere Nahttechnik die richtige?
Ja, da wäre ich eh noch drauf zu sprechen gekommen, weil ich eben mal gehört habe mit den verschiedenen Schichten, aber da genau das.
Ja. Das ist genau der Punkt.
Genau.
Und da gibt es eben durchaus Fachkundige, die sagen, die Technik, die wir im Moment favorisieren, diese einschichtige, fortlaufende Technik, die würde nicht ausreichen. Ja. Man muss wieder zweischichtig nähen, man muss das sogenannte Bauchfell wieder verschließen. Und so weiter und so fort. Und dann sieht man das seltener. Mhm. Da gibt es wirklich, also Doppelblindstudien gibt es ja bei uns gar nicht, geht gar nicht aus ethischen Gründen, aber auch relativ wenig mit kleiner Fallzahl Beobachtungsstudien. Aber das ist gerade so eine heftige Diskussion, die wir führen. Was außer Frage ist, dass man auf jeden Fall, und das ist auch für jeden Laien nachvollziehbar, dass man die Gebärmutterschleimhaut, das sogenannte Endometrium, das darf man unter keinen Umständen mitnähen. Oder mit erfassen. Mhm. Und schon gar nicht so, dass es im Grunde das Endometrium in die Muskulatur hineingenäht wird. Ja, da kann man sich gut vorstellen, jeden Monat, wenn die Frau ihre Menstruation hat, blutet auch dieses eingeschlossene Endometrium im in der Muskulatur. Und das kann nicht gut sein. Ja, ja. Für die Narbe, für die Frau nicht, die hat dann Beschwerden, Schmerzen. Das heißt, diese endometriumschonende Technik, das ist der absolute Goldstandard. Da muss man auch immer dafür sorgen, dass man das auf jeden Fall einhält. Und ob jetzt die zweischichtige Naht, wo man auch wieder sagen muss, na ja, wenn ich da mit zwei Schichten nähe, dann sind die Durchblutungsverhältnisse wieder nicht so gut. Ja. Umgekehrt ist es völlig richtig, wenn ich einschichtig nähe, habe ich öfter mal noch eine Blutung, die ich dann nochmal gezielt umstechen muss. Meistens so, dass man das eben nicht genau sieht, wo da die Nadel so durchgeht, ja, sogenannte Z-Nähte macht. Und das ist, sagen viele, ist dann eben auch der Grund, dass es dann zu so Nischen kommt. Und dann lieber gleich ordentlich, ne, zweischichtig nähen. Also da gehen die Meinungen gerade ziemlich auseinander. Die Datenlage ist noch etwas dünn. Wir schreiben gerade die Leitlinie Kaiserschnitt neu. Das ist eigentlich schon durch. Und da ging es natürlich auch um die Frage der richtigen Nahttechnik.
Ja, ja.
Und da sind wir nach wie vor bei dem Goldstandard geblieben, weil die Datenlage für die alten Techniken aus unserer Sicht noch zu dünn sind, um zu sagen, ihr müsst jetzt alle wieder zu dem zurückkommen, was wir zu Beginn der Sektio-Ära gemacht haben, nämlich immer zweischichtig zu nähen.
Warum eigentlich zweischichtig? Es sind doch mehrere Schichten, oder vier oder so? Wie viele?
Nee, also du hast das Endometrium, die Schleimhaut, dann kommt die Muskulatur.
Ja.
Und die Muskulatur soll also eine Nahtreihe und dann noch eine zweite oben drüber. Ja.
Aber es sind doch, genau, aber gibt es nicht unterschiedliche Muskelschichten und dann ja auch?
Nee, Uterus ist eine Muskelschicht, da gibt es nichts anderes. Uterusmuskulatur ist Uterusmuskulatur. Mhm. Aber es gibt halt das Endometrium, dann kommt die Muskulatur und dann kommt das Bauchfell, das sogenannte Peritoneum. Okay.
Und das wurde zusammengenäht sozusagen?
Stand jetzt machen wir ja beim Kaiserschnitt mit der sogenannten Miskow-Ladach-Technik, nähen wir ausschließlich die Muskulatur und versuchen das Endometrium zu schonen, nähen nicht das Bauchfell, auch nicht das Bauchfell, das zur Bauchdecke grenzt, nähen nicht die Muskulatur, nähen nur die Muskelhaut, die sogenannte Faszie, und die Haut. Sind im Grunde nur drei Schichten, die wir Stand jetzt nähen.
Okay.
Miskow-Ladach-Technik. Und manche fordern jetzt wieder Naht der Muskulatur zwei Schichten. Mhm. Peritoneum dritte. Mhm. Also Bauchfell zur Bauchdeckmuskulatur Nummer vier. Mhm. Dann manche fangen wieder an, Muskel zu nähen. Fünf. Mhm. Dann gibt es welche, die tun noch bei etwas gewichtigeren Frauen noch die Unterhaut, Fettschicht nähen und dann die Haut.
Krass.
Ja, und man weiß nicht wirklich im Moment, sind wir ein bisschen verunsichert, was ist besser, was kann man lassen, was hat welche Konsequenzen. Man darf nicht vergessen, die Frauen haben mehr Schmerzen, wenn man alle Schichten näht. Vor allem dieses empfindliche Peritoneum, wenn da der Faden so zieht bei Bewegung, es tut sehr weh. Da muss man mit rechnen, die brauchen dann wieder mehr Schmerzmittel, sind dann vielleicht wieder immobiler. Also das muss man alles in so eine Gesamtabwägung bringen.
Ja, ja.
Aber das sind wichtige Gedanken, die wir uns machen vor dem Hintergrund, dass eben dieses Thema Zustand nach Kaiserschnitt ein ganz wichtiges ist. Und dann muss man noch einen Punkt, das ist ja nicht nur die Narbe, sondern das Problem, dass wir dann im Zustand nach Kaiserschnitt auch immer mal wieder Probleme mit dem Mutterbruch machen.
Mhm.
Ja, weil wenn der sich so in Narbennähe einnistet, ja, mhm, dann kann das zu ganz schönen Störungen führen.
Mhm.
Und da ist jetzt auch in der Kaiserschnittleitung ein Riesenkapitel dazu, wie man sowas erkennt, was das für Konsequenzen hat, was man dann tun muss. Aber das ist so ein Klassiker, wo man eben auch sagt, so wenig Kaiserschnitte wie möglich.
Mhm.
Ja? Weil der Kaiserschnitt führt halt einfach, Narbenbildung hat eine Fülle von Problemen, zieht es nach sich.
Ja.
Ja, in Bezug auf die nächste Geburt, in Bezug auf die Einnistung der Plazenta, in Bezug auf diese Nischenbildung, wie erwähnt. Also manche Leute sagen mir, red bloß nicht darüber, dass das Rupturrisiko gar nicht so hoch ist, ja, weil dann werden ja noch mehr Kaiserschnitte gemacht, weil man dann weil man ja dann sagen kann, ist ja gar nicht so gefährlich, alle Frauen können dann nochmal physiologische Kind bekommen, also lass uns lieber einen Kaiserschnitt, erst einen Keim mehr machen. Das ist nicht das Argument dafür, das kannst du dir gut vorstellen, im Gegenteil. Schon die Nischenbildung ist schlimm genug und die Deeszenz ist schlimm genug, weil sie einfach physiologische Geburten am Ende unmöglich macht, auch wenn es am Ende vielleicht wirklich nur zum Kaiserschnitt führt und nicht zu dieser gefürchteten Ruptur.
Ja, ja. Ja, und ich glaube, jeder, der mal dabei war bei einer Bauchgeburt, Kaiserschnitt, weiß, was das für eine krasse Nummer ist, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ne? Also das ist... dass man da eine Weile braucht, bis man wieder gut auf die Beine kommt, ist jedem, glaube ich, klar, der es mal gesehen hat.
Ja.
Und das ist eben nach einer vaginalen Geburt nicht der Fall, dass man gleich wirklich wieder gut stabil.
Ja. Ja.
Aber manchmal braucht es eben auch die Bauchgeburt. Also
gar keine Frage.
Und
das ist
Gott sei Dank gibt es sie so, aber
ja,
vielleicht nicht die erste
Fall.
Wahl.
Also die Frage ist halt, wo geht die Reise hin? Ne?
Mhm.
Und ich bin sicher, für die Zukunft der Menschheit, der Kaiserschnitt ist nicht die Alternative. Also der wird es auch nie werden. Ja, leider wissen wir, also eine Frau, die einen Kaiserschnitt hatte, das Kind, das da geboren wird, wenn das ein Mädchen ist, dass dessen Chancen, eine physiologische Geburt zu erleben, deutlich sinken. Allein durch die Tatsache, dass es selber mit Kaiserschnitt geboren wurde. Und die Evolution reagiert sehr schnell. Ja, also was nicht benutzt wird, verkümmert irgendwo. Das ist mit allen Themen, nicht nur mit unserem Kopf so, mit unserem Gehirn so, sondern eben auch, wenn der Gebärkanal nicht mehr benutzt wird, sage ich, weil wir alle immer nur Kaiserschnitt machen, hat es Konsequenzen, außer Frage. Und die Gebärfähigkeit steigt nicht durch die Kaiserschnitte. Im Gegenteil, sie sinkt.
Ja, es gibt ja so viel Angst auch vor den vaginalen Geburten. Und ich kann das auch verstehen, weil ich ja auch zweimal ganz fürchterlich schmerzhafte Geburten hatte.
Ja.
Und durch die schöne Erfahrung, die ich dann hatte, habe ich einen ganz anderen Zugang dazu und habe das Gefühl, oh, das muss bewahrt werden. Das ist so toll, wenn man das erleben darf.
Ja.
Und das wünsche ich halt. Also ich wünsche, dass das die normale Geburt wird. Also
das hoffe ich auch.
Ja.
Das hoffe ich auch. Und nochmal Kaiserschnitt. Ich bin so froh, ne? In der jetzigen Leitlinie Kaiserschnitt ist mir doch glatt gelungen, dass wir diesen fürchterlichen Begriff Wunschkaiserschnitt nicht mehr verwenden.
Mhm.
Ja, weil sich ja kein Mensch wünscht, dass ihm ohne Grund der Bauch aufgeschnitten wird.
Mhm.
Ich muss mir halt die Mühe machen, nach dem Grund zu fragen. Und es gibt gute, auch psychosoziale Gründe sind gute Gründe für einen Kaiserschnitt, sind auch medizinische Gründe.
Ja.
Das läuft unter völlig falschen Rubrik.
Das sehe ich auch so.
Und das muss man einfach wissen. Und trotzdem glaube ich, wenn wir mehr schon von Anfang an auch in Schulen, Kindergärten einfach mit den Ballons da kommen und denen das erklären und denen die entsprechenden Videos gibt auf YouTube, so wir kriegen ein Baby von Sendung mit der Maus,
ja,
wie
das
so Geburt
du, ne?
funktioniert. Ja.
Das ist
also dass wir da viel mehr tun, diesen Glauben nicht zu verlieren, dass sowas geht. Und wenn ich übrigens, weil du Angst sagst, mit sehr ängstlichen Frauen spreche und die coache für die Geburt, ja, dann gelingt es mir eigentlich ihnen wunderbar anhand dieses Bilds, es gibt so viele kennen das nicht mehr, von Michael Ende das Buch Jim Knopf und die wilde 13.
Mhm.
Jeder, der ältere Kinder hat das vorgelesen. Und da ist er irgendwann mal in der Wüste mit seiner Lokomotive und dann am Wüstenende sieht man so einen Riesen rumlaufen, Herrn Tutor.
Mhm.
Sein Scheinriese. Kein Mensch will mit dem zu tun haben, weil er denkt, wenn der auf mich zukommt, der macht mich platt, wie so ein Troll. Jim Knopf ist mutig, er lässt ihn rankommen und stellt fest, dass der, je näher er kommt, immer kleiner wird. Und am Ende steht so ein kleines, freundliches Männchen vor ihm. Und das erzähle ich den Frauen mit den Geburtsängsten, sage ich, nehme ihre Ängste total wahr, weil sie haben eine Vorstellung davon, was da alles passiert bei einer Geburt. Wodurch auch immer das entstanden ist, ist für sie ihre Wahrheit und sie glauben, das ist das, was ich dann da erlebe und was auf mich zukommt. Ich sage ihnen, sie wissen es nicht, was auf sie zukommt. Und haben sie den Mut, diesen Herrn Tutor, also ihr Ängste immer auf sich zukommen zu lassen. Und wenn wir feststellen, der Riese wird immer größer, je näher er kommt, dann haben wir eine Lösung. Dann machen wir sofort einen Kaiserschnitt oder die Periduralanästhesie, also Schmerzen oder sonst was. Und wenn nicht, dann, ne, dann wissen sie, ah, das habe ich mir anders vorgestellt, das habe ich falsch erwartet. Und ich glaube, so kann man viele dazu bringen, es zumindest mal sich darauf einzulassen, immer wichtig, dass man ihnen verspricht, dann auch auf jeden Fall zu helfen,
zu reagieren,
wenn das, wenn das wirklich so dramatisch sich anfühlt, wie sie es befürchtet haben, keine Frage. Aber meine viel größere Sorge ist, wenn der Kaiserschnitt nicht die Alternative ist, was macht die Menschheit, was macht sie mit dem Gebären? Da muss man genau hingucken, wo da die Reise hingeht. Und meine Hoffnung ist, dass wir nicht den gleichen Fehler machen, wie wir es schon mal beim Stillen gemacht haben, 60er, 70er, 80er, komplett abgeschafft und dann mit mühevoller wissenschaftlicher Begleitung festgestellt und gerade ist die Leitlinie rausgekommen, 6 Monate, möglichst 1 Jahr stillen, weil wir wissen, wie gut das ist. Auch das gibt's auch Frauen, die können, wollen, dürfen nicht stillen. Es gibt auch, wie viel mit der Psychologie des Stillens auch beschäftigt.
Ja, es gibt immer Ausnahmen. Das ist ganz wichtig, das mitzudenken.
Muss man zuhören, mitdenken, muss sich mit denen gut beschäftigen und das hinreichend dann auch mit ihnen besprechen und auch andere Wege gehen. Keine Diskussion. Es ist nicht, wir können nicht mit der Gießkanne, wir müssen personalisiert. Ne? Das kriegen wir auch nur hin, wenn wir zum Perspektivenwechsel bereit sind, wenn wir wirklich gut zuhören und gut verstehen, warum wer was macht.
Ja. Wolf, lass uns nochmal zurückgehen zum Kaiserschnitt nach Kaiserschnitt.
Kaiserschnitt nach Wiebeck.
Was würdest du denn empfehlen einer Frau, die sagt, oh, ich weiß nicht, ich bin unsicher, ich habe mal eine Bauchgeburt gehabt und weiß jetzt nicht, soll ich das vaginal probieren oder nicht?
Also ganz wichtig ist, dass man, wenn man einen Kaiserschnitt hatte, unbedingt nachbespricht in der Klinik mit denen, die das durchgeführt haben, um nochmal zu verstehen, gibt es irgendeinen Grund, den sie gefunden haben, haben wir uns da richtig entschieden und so weiter und so fort. Also muss das wirklich verstanden haben. Das muss einem nochmal richtig erklärt werden. In meiner Nachbesprechungssprechstunde, ja, die Hälfte, die da kamen, die kamen und haben gesagt, das war unfassbar toll, wie ich hier betreut und begleitet wurde, aber gerade deswegen verstehen wir nicht das Paar, warum wir einen Kaiserschnitt hatten.
Ja.
Und dann sage ich immer, wissen Sie, von den 1000 Gründen, die allein oder in Kombi dazu führen, welcher Geburtsmodus am Ende rauskommt, das können wir nicht immer auf den Kopf zu sagen, was der Grund war. Ne? Wenn der Mutterkuchen sich abgelöst hat, kann ich es Ihnen sagen, aber wenn einfach die Geburt stockt und nicht weitergeht, dann kann ich es Ihnen nicht sagen. Und dann kann man nur am Ende sagen, naja, hier haben alle ihr Bestes gegeben. Und wir gucken mal, wie wir es beim nächsten Mal machen. Und das sind zum Beispiel alles Fälle, wo die dann voller Zuversicht, weil von mir auch bestärkt, ne? Weil denen sage ich, schauen Sie mal, sie haben wirklich alles gegeben, sie haben sich auf die Geburt eingelassen, der Muttermund ist ein Stück weit aufgegangen, ja, sie bringen wirklich alles mit und die Chance ist 80%, dass es beim nächsten Mal ganz anders läuft. Lassen Sie die Chance nicht aus.
Ja, das meintest du ja auch mal, wenn ich mich richtig erinnere, dass es ganz wichtig ist, diese ersten Wellen mitzunehmen. Also dass man eben keinen geplanten Kaiserschnitt schon so früh macht, sondern das lieber sagt, ich probiere eine vaginale Geburt, weil jeder Zentimeter Muttermundöffnung gut ist, sozusagen für die Folgegeburt. Ja, genau.
Ja? So, dann muss ich natürlich genau gucken, gibt es da Frauen, die traumatisiert wurden?
Ja, na klar.
Ja, und zwar, es kann einerseits durch die Geburt, auch mal durch Personal, Umstände, aber natürlich auch durch den Kaiserschnitt selbst. Da muss man zum Beispiel, und das haben wir jetzt auch in der Leitlinie festgeschrieben, Frauen, die zum Beispiel sagen, das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass ich einen Kaiserschnitt brauche, das ist für mich der Super-GAU. Mhm. Und die leider vergessen haben, im Vorgespräch zu sagen, wenn das irgendeiner machen muss, was ich eigentlich gar nicht will, mhm, dann will ich das nicht bewusst erleben. Ich brauche eine Vollnarkose, Leute. Okay. Den darf man unter keinen Umständen eine Regionalanästhesie machen, Spinalanästhesie.
Naja, vielleicht auch, ja, oder weil es eben dann auch dieses Festbinden ist und so, ne?
Das ist diese auch noch ein Sachen. Thema. Ja, das sind meistens Frauen, die haben eine hohe, die fürchten Abhängigkeit. Die
genau.
Haben ganz hohe Autonomie, Selbstbestimmungsüberzeugung. Ja, ja. Und wenn die dann in diesem Abhängigkeitssetting eines OPs das alles mitbekommen, die werden total traumatisiert. Mhm. Ja. Und das muss man auch mitbedenken, dass man dann lieber eine Vollnarkose macht, um die Traumatisierung zu vermeiden. Also wichtig ist, dass wirklich man jeden rausfischt, ja, der das nicht gut erlebt hat. Mhm. Ja, weil wir wissen, das schlechte Geburtserleben, da rede ich noch gar nicht von Traumatisierung oder von einer posttraumatischen Belastungsstörung, alteriert auch massiv die Frage, ob ich jemals noch mal ein Kind bekomme, mhm, und auch den Zeitpunkt. Das wird dann immer weiter rausgeschoben. Mhm. Ja, das heißt, das ist umso wichtiger, das muss ich rausfiltern und dann Gespräche führen. Und wenn dann Frauen zum Beispiel vor mir sitzen und sagen, nie mehr ein Kind, mhm, und dann mache ich mit denen so Reisen und sage ich, schauen Sie, das war jetzt so ein Ereignis, das war grauenhaft für Sie, ja, das haben Sie ganz schrecklich erlebt. Wie lang war das? Ja, so 12 Stunden, 24 Stunden, ja. Und dann sage ich, wollen Sie, dass dieses kleine Zeitfenster in Ihrem Leben darüber bestimmt, wie Sie Ihr Leben gestalten? Mhm. Dann kommen die schon mal so ein bisschen ins Nachgrübeln. Und dann sagen, nee, das will ich eigentlich nicht. Und dann sage ich, ja, dann brauchen Sie jetzt eine Traumatherapie. Da müssen wir das so lang durchspielen, ist ja nichts anderes, durchspielen, bis der Geist in die Flasche ist, die werden sie ein Leben lang mit sich tragen. Traum werden wir nie los, kein Mensch. Mhm. Ja, sondern wir brauchen alle, ne, haben den Geist in der Flasche, müssen wissen, wo der Stöpsel ist und wie wir da drauf kriegen, wenn der Geist rauskommt, wenn wir angetriggert werden. Ja? Mhm. Und soweit müssen wir so lange durchsprechen, bis das Teil des Lebens sein darf, ohne dass es laufend einen belästigt. In der Familienplanung mit Symptomen, posttraumatische Belastungsstörung, Panikattacken und sonstigen. Ja. Ja. Und das kriegt man hin. Das ist fast, ich würde mal sagen, nicht 100%. Es gibt so schlimme Traumen, die wird man nie rauskriegen und die bleiben auch in den Folgen Depressionen und Panikattacken, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen stecken, aber es ist eher selten.
Ja,
in den meisten Fällen kriegt man das hin. Und wenn ich dann mit denen die Reise mache und sage, stellen Sie sich mal vor, das machen wir natürlich erst, wenn wir so ein bisschen Vertrauen gewonnen haben und die das verstehen, auch warum ich das anspreche, und sage, stellen Sie sich mal vor, Sie liegen so in den letzten Zügen Ihres Lebens und es kommt irgendjemand und fragt, gibt es irgendwas, was du gern anders in deinem Leben gemacht hättest? Und dann bin ich mir sehr sicher, wenn Sie jetzt keine Behandlung machen, damit Sie sich vielleicht mal wieder ein Kind vorstellen können, dass das so ein Punkt ist, den Sie massiv bedauern werden, dass Sie das nicht gemacht haben.
Ja, wenn so ein grundsätzlicher Kinderwunsch da ist, ne?
Und ja, das ist ja aber, also ne? Das geht ja nur darum, die Freiheit wieder zu gewinnen, genau, wirklich selbstbestimmt zu entscheiden, ob ich jetzt noch weitere Kinder will oder nicht.
Ja.
Und mich nicht von meinem Trauma fremdbestimmen lasse.
Ganz genau. Und ich will da auch ganz, ganz viel Mut machen. Die jetzt gerade zuhören, kennen ja schon so ein bisschen meine Arbeit. Ja. Und man kann auch eine Bauchgeburt sehr, sehr gut mit Hypnose begleiten. Absolut. Zum Beispiel. Also das macht wirklich einen Unterschied, dass man sich eben nicht ausgeliefert fühlt, sondern dass man da auch gut durchgehen kann, dass man hinterher gut stillen kann. Ja. All diese Dinge kann man gut so vorbereiten und begleiten durch Hypnose, dass das alles möglich ist.
Genau, und dann kann es halt sein, wenn ich dann mit den Frauen spreche, die da keinen Kinderwunsch mehr spüren, dann kommt die ganz einfache Frage, was dürfte denn bei der nächsten Geburt nicht passieren, damit sie nicht an dieses schlimme Erlebnis erinnern werden? Und dann können die das sehr genau formulieren. Ja. Und dann sagen die ja, wenn wir einen geplanten Kaiserschnitt machen würden, dann sage ich, ja, warum? Ist doch kein Problem. Mhm. Ja, darf man sich das wünschen? Dann sage ich, das wünschen sie sich nicht, dafür gibt es einen echten Grund, das dann zu machen. Und den gestalten wir noch auch so, wie es das für sie richtig ist. Ja. Und wenn sie sagen, ich würde es so gern erleben auch, aber ich kann es nicht aushalten, dass mir die Arme angeschnallt werden und ich einen Katheter bekomme, dann kann man einfach heute sagen, das geht. Mhm. Ja, das kann man machen, ohne gegen Standards zu verstoßen. Ja, ja. Man muss die Arme nicht anschnallen. Mhm. Nicht dabei bei einer vollen Narkose.
Ja.
Ja.
Ja, das sind alles so Sachen, ne, wo ich das Gefühl habe, da fehlt dann oft auch Aufklärung. Also was bedeutet eigentlich wirklich eine Bauchgeburt? Zum Beispiel das mit den Armen wissen ja ganz viele gar nicht
Ja.
und sind dann wirklich geschockt, wenn es so kommt. Oder auch ne, mit dem Katheter oder so. Also, und für die Menschen, die halt in der Klinik arbeiten, ist es völlig normal so.
Ja, du wirst gar nicht glauben, was wir neulich in so einem Seminar besprochen haben, weil da hat sich eine Frau auch völlig zu Recht beschwert, weil sie dann da lag und dann war der Operateur, den hat sie gesehen und der stand dann da mit verschränkten Armen. Ja, und das hat sie als unglaublich patriarchal empfunden und herablassend. Und da gab es bei meinen Kollegen wenig Verständnis, warum die Frau das so empfunden hat. Und ich dachte mir, ja, genau das ist es. Ja,
Der
und das
Punkt ist
muss
ja,
auch gar nicht
nein, der
sein.
Punkt ist doch, wenn jetzt der Operateur als Mann genauso da liegen würde,
Ja.
mit Armen angeschnallt, Beine breit, Katheter und sozusagen nackt, mehr oder weniger, und da steht jetzt eine Frau vor ihm mit verschränkten Armen,
Ja.
dann, also ich glaube, da fehlt dann oft auch einfach dieses
Naja, das,
Einfühlungsvermögen. Was
genau,
bedeutet,
der
also wie fühlt sich das denn
Perspektivenwechsel
an?
fehlt
Ja, ganz
und dann wird
genau.
dann immer argumentiert, ja, ich muss das ja, ich muss mich ja, du musst es ja machen, damit ich steril bleibe.
Dann kann man das ja auch erklären.
Dann kann man es
Im
erstens
Zweifel,
erklären,
ja.
zweitens kann ich gern auch mal die Hände falten, das sieht total anders aus,
Ja.
ja, oder ich kann sie sogar so auf die hier oben hinlegen,
Ja,
ja,
ja.
oder ich mache so einen hinduistischen
Ja.
Gruß oder irgendwas anderes,
Ja,
bleibe
ja.
ich genauso steril.
Ja.
Aber das war interessant, dann stand einer auf in der Diskussion und hat gesagt, ich war beim Bund und das ist typisch von deinem Vorgesetzten. Wenn der sich mit verschränkten Armen irgendwo vor dich hingestellt hat, dann wusstest du genau, jetzt kommt ein Donnerwetter oder was auch immer. Das ist
Ja,
eine
und das
ganz
ist
klare Sprache.
total, und das ist einfach auch ein Unterschied. Also als Frau, wenn man einem Mann gegenüber ist, man ist einfach körperlich unterlegen, sowieso schon, hat Erfahrungen gemacht, patriarchaler Art, also alle Frauen, und dementsprechend, ja. Also ich habe zum Glück, ich habe ja ein paar Kaiserschnitte miterleben dürfen, ich glaube vier waren es. Und das Team war immer super nett und lustig auch und also freundlich und liebevoll. Also das habe ich immer sehr
Kann
positiv
man
erlebt.
so großartig
Ja,
gestalten.
und gleichzeitig habe ich die Situation an sich als unglaublich herausfordernd beobachtet. Also weil ich so dachte, oh Gott, ne, dieses Gefühl von Ausgeliefertsein, vielleicht ist deswegen auch so eine Stimmung im OP oft bei Bauchgeburten, die so freundlich und
Die das auch ein
liebevoll
bisschen
ist.
auflöst.
Ja, weil die Position einfach wirklich herausfordernd ist, ja, für die Gebärende. Das
Muss
muss
man
man
sich mal
einfach
vorstellen, ich liege da in
wissen,
einem
ja,
Raum, sind 10 fremde
absolut,
Leute um mich rum. Ich
total.
wäre in einen Teil zerteilt, der
Ja.
fühlt und einen, der
Ja,
nicht fühlt. Ja,
ja.
ich kriege, also
Das
das
ist.
ist abhängig und dann noch die Arme und dann, also das ist nicht zu überbieten
Ja.
an Abhängigkeitssituationen.
Genau. Und deswegen, also für alle, die gerade zuhören, die eine Bauchgeburt möglicherweise erwarten, also wo es vielleicht wahrscheinlicher sein könnte, man kann sich da gut in einen inneren Raum zurückziehen. Und
Ja,
das würde ich auch empfehlen. Also,
ja.
dass man wirklich ganz bei sich ist, beim Baby ist, bei diesem Geburtsprozess ist im Inneren und das Äußere versucht
Das ist das
auszublenden.
eine. Und das andere ist, dass man bitte, 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 wenn man sich zur Geburt anmeldet, gerade das jetzt als Botschaft für alle Traumatisierten, vor allem Frauen mit sexuellen
Oh
Gewalterfahrungen,
ja, das ist noch mal eine ganz andere
die
Nummer, ja.
müssen, soweit sie können, darüber sprechen. Und die müssen, auch wenn die Frage nicht gestellt wird, sagen, was sie brauchen und
Ja.
was sie unter keinen Umständen erleben dürfen.
Ja.
Und es können die unglaublichsten Dinge sein. Dann kommt zum Beispiel einer auf die gute Idee, ach, gib dir einen Kopfhörer mit Musik, um sie ein bisschen abzulenken. Ja, und genau das kann bei einer bestimmten Frau, ja, die dann ich muss es jetzt mal leider sagen, die von Musik angetriggert wird, weil die sie erinnert an was ganz, ganz Schlimmes, kann das die Hölle werden. Ja,
Ja.
und da ist bei jedem was
Nichts
anderes,
Pauschales,
jedem was
ja.
anderes. Man muss fragen, was brauchst du, damit du dich in einer Situation, wo du in Abhängigkeit gerätst, halbwegs wohlfühlst.
Ja.
Und dann kann die zum Beispiel sagen, ihr dürft nie zu mir sagen, stell dich nicht so an,
Aber
ist
sollte
doch
man ja
gleich
eh,
vorbei.
ja,
Ja, du,
okay, aber ist doch gleich vorbei, könnte
ist
passieren.
doch gleich vorbei,
Ja,
könnte was sein,
könnte
ne? Wenn
passieren,
der
ja.
die Spinale setzt
Ja.
zum Beispiel, ne? Und es klappt nicht gleich und dann spürt die was, dann ist gleich vorbei. Ja? Tätersprache. Ja? Typisch.
Ja,
Das darf
absolut.
da nie fallen. Das muss man vorher rauskriegen, aufschreiben. Achtung, Trigger. gelb-rot markieren.
Ja.
Muss das ganze Team wissen.
Ja.
Ja. Da gibt es noch viel zu wenig Sensibilität dafür.
Ja, absolut. Das sehe ich genauso wie du. Ich danke dir sehr, dass du da warst.
Ja, gerne, immer wieder.
Ich freue mich auf unser nächstes Interview.
Ja, mal schauen. Bestimmt. Ich bin ja sozusagen, naja, wir werden viele Themen haben, weil es werden jetzt in den nächsten 2 Jahren, werden 5, 6 neue Leitlinien rauskommen. Da gibt es so viel Stoff.
Auf jeden
Spannende
Fall.
Spannende Themen.
Auf jeden Fall, ich freue mich.
Ich bin da überall mit dabei.
Ja, super.
Komme ich gern und erkläre das für die Welt hier draußen.
Sehr, sehr gerne.
Bei dir.
Danke dir.
Ja.
Ja, das war's schon mit dem Interview mit Wolf Lütje. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, viele neue Erkenntnisse hast. Ich auf jeden Fall schon. Ich fand das wieder mal sehr, sehr spannend. Und wenn du bereits meinen Kurs Die friedliche Geburt machst, dann findest du in den Hypnosen auch die Aufarbeitung einer Bauchgeburt zum Beispiel. Die kann wirklich gut tun. Oder auch die Emotional Relief Exercise gegen unangenehme Gefühle. Auch die kann sehr gut tun. Und es gibt zum Beispiel auch die Hypnose Dialog mit deinem ungeborenen Kind. Die kann auch sehr, sehr gut tun, wenn du ein Gefühl bekommen möchtest dafür, welche Geburt für dieses Baby genau die richtige ist. Also in diesem Sinne, alles Liebe und bis bald. Deine Christine.